SRF 1.
Er war der Erste, der die Rolling Stones in die Schweiz holte. Aretha Franklin kam wegen ihm nach Europa und stieg zuerst in Montreux ab, in seinem Chalet, hoch über dem Genfersee, wo über die Jahre wohl fast alle Legenden der Jazz- und Rockgeschichte gastierten. Gestern Nacht ist Claude Nobs, der Vater und jahrzehntelange Leiter des weltberühmten Montreux Jazz Festivals, 76-jährig gestorben. Sein Vermächtnis ist das Festival, das es seit bald 50 Jahren gibt, und über 10.000 Stunden Konzertaufnahmen, die in einer Art Bunker unter seinem Chalet lagern. Nach und nach werden diese Aufnahmen digitalisiert und, soweit rechtlich möglich, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, unter anderem in Montreux Jazz Cafés, wie es sie zum Beispiel an den Flughäfen von Genf und Zürich gibt. Susanne Brunner hat Claude Nobs im Dezember 2010 in seinem Chalet in Haut-de-Gault oberhalb Montreux besucht und mit ihm über Inhalt und Geschichte seines legendären Musikarchivs gesprochen. Wir wiederholen dieses Gespräch jetzt.
Das Tagesgespräch.
Claude Nobs, wir sind in einem der beiden Chalets hier oben in Haut-de-Gault. Das ist oberhalb von Montreux, eine spektakuläre Aussicht. Es war ein ziemlicher Weg mit dem Zug bis hier hinauf, dann durch den Schnee hinunter zum Chalet. Jetzt stellt man sich unter einem Chalet vielleicht ein kleines Häuschen vor. Hier ist es fast so ein eigenes Reich. Und wenn man erst hier eintaucht, da sieht man Instrumente, die ihnen Künstler geschenkt haben. Eine Büste von Aretha Franklin, Kimono von Freddie Mercury, Wurlitzer, Musikboxen, also wirklich eine riesige Sammlung. Und das ist erst der Anfang, weil hier unten, also im Chalet nebenan, sind in einem Bunker, eine Art Bunker, kann man sagen, tausende von Stunden Musik. Wie oft gehen Sie darüber und sehen sich Konzerte an? Das sind ja tausende von Stunden.
Also allein gehe ich nicht. Wenn ich Freunde habe oder Musiker oder Presseleute, dann gehe ich sehr gern und tausche ich dieses riesige Informationszentrum und versuche ich etwas ganz Außergewöhnliches zu sehen. Weil man sieht natürlich die bekannten Künstler wie Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Prince und so weiter. Aber es sind auch sehr, sehr viele Stunden, also im Gesamt 4000 Stunden, auch viele Sachen, die ich selbst nie gesehen habe.
Man kann fast sagen, es ist ihr ganzes Leben, das da drüben ist.
Aber auf jeden Fall ist das ein großer Teil meines Lebens. Ich habe jetzt gerechnet, das erste Konzert habe ich vor 50 Jahren gemacht und schon damals von Radio Lausanne aufgenommen.
Das heißt, und das also, war noch vor dem Montreux Jazz Festival?
Das war vor dem Montreux Jazz Festival.
Das war 1967.
Jawohl, ja.
Sie haben gesagt, wenn Sie Künstler hier oben haben, das muss man vielleicht wissen, dass wenn das Montreux Jazz Festival stattfindet, dass die Künstler seit Anfang an eigentlich zu Ihnen kommen, dass sie sie auch bewerten. Jetzt gehen sie darüber in diesen Bunker, ich sage jetzt das mal so, holen Bänder raus und dann habe ich gesehen, gibt es fast so wie unter dem Holzdach, sind so First-Class-Flugzeugsitze.
Und alte. Von Swissair von damals. Aber sie sind sehr, sehr angenehm, also besonders zum Video auf dem Großleinwand anzuschauen.
Und dort oben schauen Sie sich dann an, also solche Aufnahmen und, ja?
Ja, das ist so ein Ort, also ein Zimmer, wo eine besondere Akustik hat. Das ist also nicht einfach nur Hi-Fi, aber das tun genau, wie es aufgenommen würde im Stravinsky Auditorium oder im Miles Davis Hall.
Haben Sie von Anfang an das gesammelt?
Ja, Ton war für mich immer eine sehr wichtige Sache. Also als kleines Kind, 4- oder 5-jährig, habe ich schon damals die 78er-Tourige, die alte Schellack-Platte meiner Vater angehört auf dem alten Grammophon zum Aufweiden.
Sagen ja, man. So aufwinden, also das muss man so ankurbeln. Ja, ja.
Und natürlich, damals konnte ich gar nicht lesen, habe ich nur die Musik angehört, aber Sterne gegeben für die Platten. Und erst später, wenn ich über 10 Jahre alt war, habe ich gelesen, 3 Sterne, Count Basie. Und dann Ray Ventura, der damals ein großer Star von französischer Unterhaltungsmusik, 1 Stern. Das heißt, dass die Jazzplatten haben damals schon 3 Sterne gehabt, obwohl dass ich damals nicht gewusst hatte, wer war wem.
Wenn ich Sie frage, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie einen Teil dieser Aufnahmen selbst noch gar nie gesehen haben, also über diese ganze Zeit.
Das ist zu viel.
Es sind 44 Jahre Aufnahme, respektive noch vorher, also noch vor dem Festival. Was kommt Ihnen in den Sinn? Was sind so Lieblingsstücke? Also ich denke zum Beispiel das erste Festival 1967. Was für Aufnahmen sind da?
Das war natürlich Keith Jarrett und Charles Lloyd.
Und das ist da unten.
Das ist da unten. Aber leider die ersten 2 Jahre hat das Schweizer Fernsehen von Genf hat die Bänder abgelöscht. Und ein paar Jahre später, da waren nur die 2-Zoll-Bänder, also keine DVD und keine Videokassetten, wie es viel später kam. Da war nur die sogenannte Broadcast Tape. Und dann war ich einmal in Genf und sage ich, ja, wo ist jetzt die Aufnahme von Aretha Franklin von 68 und wo ist die von Nina Simone von 69? Die sagen, nein, also wir hatten keinen Platz mehr und wir müssten Fußballaufnahme machen. Da war auf dem Tape von Aretha Franklin, das war gestrichen, und der Fußballmatch von Ried, Brieg oder irgend so eine lokale Gruppe war dann aufgenommen.
Also die haben die Bänder recycelt über die Montreux Jazz Festival.
Ja, da natürlich kam ich ganz verrückt, habe ich gesagt, ich möchte jetzt das alles kaufen. Da war was übrig geblieben ist. Und dann bin ich in Bern, in der SSR gegangen. Und dort haben wir einen Deal gemacht und ich bin dann ein paar Tage später mit einem großen Lastwagen haben wir alle Bänder von den früheren Jahren des Jazzfestivals mit nach Montreux gebracht und natürlich auch eine Summe bezahlt, da wir die Rechte hatten.
Also das heißt, es gibt Aufnahmen, die es gar nicht mehr gibt, weil die gelöscht wurden, eben zugunsten von Fußball.
Glückseitig sind die Besten trotzdem geblieben. Und nach 71 habe ich gedacht, ja, also, wenn ich sicher will, dass etwas bleibt, Audio und Video von Montreux, muss ich meine eigene Aufnahme machen. Und das war die erste Zeit von den sogenannten U-Matic Sony Maschinen, die 3/4 Zoll war. Das war eigentlich kein Broadcasting, also das war nicht zum Fernseh Aufnahme zu machen, das war mehr so edukativ. Sogar das war Stereo, war nicht Stereo, das war Ton zum Sprechen und Ton für Musik. Da müssen wir die Maschine irgendwie einstellen, dass wir damals schon in 71 Stereo Aufnahme machen mit Video. Da waren so weit, weit von allen anderen Stereoaufnahmen.
Ja, damals gab es praktisch nur Monoaufnahmen. Also das
war nur Mono. Aber damals haben wir dann, wir haben schon damals ein Audiostudio gemacht, später Mountain Studio. Und dort waren die Aufnahmen also vollkommen Profi gemacht mit Multikanal und bla, bla, bla. Und diese Aufnahme habe ich dann gleichmäßig auf die Videomaschinen aufgenommen auf die Videomaschine in Stereo. Und dann ging die natürlich, ich habe immer gedacht, also einmal kommt etwas praktischer als diese riesige 2 Zoll Videobänder, also eine Stunde war 10 Kilo. Da ist einfach die erste Maschine war dann Philips, die VCR, dann ist später die große Krieg zwischen der Betamax und VHS, dann hat VHS gewonnen. Dann kam schlussendlich der DVD und inzwischen waren alle die anderen Systeme von kleinen Audiokassetten auf CD und also alle die Systeme. Und ich war immer sehr interessiert, was wird jetzt einmal passieren.
Und also man muss auch sagen, in Ihrem Keller gibt es so viele verschiedene Aufnahmegeräte praktisch für all die Formate. Genau.
Und als ich durch meine alten Klamotten durchgeguckt habe, habe ich ein Gerät gefunden, über 20 Jahre alt, 3D, wie ein Videodisc, aber das war 3D mit einem anderen Verfahren aus Japan, Entschuldigung. Und das war Jaws, das erste berühmte Film, wo in 3D kam, habe ich schon damals in eine Bildplatte gehabt. Jetzt kommt natürlich etwas viel Größeres, weil da kommen große Filme und Videospiele in 3D und so weiter. Aber ich war immer sehr interessiert, was wird nächstens passieren.
Also ich weiß nur 1991 schon High-Definition-Aufnahmen, wo niemand die eigentlich gemacht hat.
Warum denn? Das war fast eine große Pleite, weil die U-Wagen, die kamen aus Japan mit Japan-Techniker und die Aufnahmen waren von Schweizer Fernsehleuten gemacht. Und das kam auf ein Boot, auf ein Schiff aus Japan, diese riesige Aufnahmewagen. Alles ist bereit, Kamera, machen wir Probe. Und Schweizer Fernseher kommt zu mir und sagt, ja, wo ist die Ballsignal? Also das heißt, die müsste natürlich das normale Signal, wo man bis heute hat mit 625 Linien. Und da fragt der Japaner, ja, wo ist das Signal für Europa? Oh, we don't have. Oh ja, aber das ist eine Katastrophe. Das muss jetzt live. Da war überhaupt kein High Definition zu finden in Europa. Dann haben die Japaner per Flugzeug noch eine riesige Anlage gemacht, nur das Signal auch zu normale europäische Signal zu bringen. Und dann habe ich diese Video 3 Jahre hintereinander haben wir High Definition gemacht, 91, 92, 93.
Also man muss vielleicht sagen, Leute, die das nicht so kennen, aber da sieht man zum Beispiel in einem Konzert jede Schweißperle, man sieht fast jeden Seufzer. Also es ist sehr nah, es ist wie wenn man auf der Bühne wäre. So
das ist auch eine Gefahr. Da hat heute Simply Red und Mick Köckner ein Jubiläumkonzert gemacht im Montreux, letzten Sommer. Und da sagt der Mick Köckner, der konnte auch sein Bild sehen auf den großen Leinwand, sagte, ah, ja, dann sieht man alle die Gläser Wein, die ich zu viel getrunken habe. Seems like a cold sweat creeping across my body. Und dann diese 3 Jahre waren also Versuch, High Definition Aufnahme von Sony gemacht für Japan, mit keine Übertragungsrechte, nur zum Demos machen in verschiedene professionelle Ausstellungen. Und der Deal war 10 Jahre lang. Und nach 10 Jahren war ich einmal in Japan und sage, ja, was machen wir jetzt mit die High Definition Master? Oh, Mr. Knobs, das wird alles abgebrannt und das abgelöscht, weil wir haben keine Rechte mehr. Dann sage ich, oh, aber das ist eine Katastrophe, weil inzwischen kam High Definition in Amerika und Japan ziemlich groß und ich wusste, es würde auch einmal in Europa kommen. Dann sage ich, ja, kann ich die Archiv kaufen? Also das war 3 Jahre, 150 Stunden High Definition. Ich sagte, ah ja, wir fahren mal der Boss, Mr. Idei. Und aber sie brauchen auch eine spezielle Maschine und weiß alle die andere Sachen, womit die Anlage kamen. Und am nächsten Tag ruft mir der Mann von Sony und sagt, ja, also Mr. Idei, he likes you very much. Er hat sie sehr gern und er ist bereit, alles zu verkaufen für 1 Million. Und dann sage ich, 1 Million. Dollar oder Pfund oder Schweizer Franken. Und bevor dass ich das weit überlegen konnte, sagte er, 1 Million Yen, okay, das heißt 10.000 Franken von einem riesigen Ding. Und dann am gleichen Abend habe ich ein Essen gehabt in die Schweizer Botschaft in Tokio und ich saß neben Erik Mehr, der war damals der Mann für technische Kontakt mit Japan und der Schweiz. Und ich erzähle ihm eine Geschichte und sage, ja, was mache ich jetzt mit dieser riesigen Anzahl von Tonbändern, Audiobändern und die Maschinen? Sagt er, ah, kein Problem, ich ziehe wieder zurück nach der Schweiz. Ich habe ein großes Container, der ist halb leer. Bringst du alles drin, das geht nach der Schweiz ohne Problem durch diplomatische...
Und das landete dann hier unter ihrem Schirm. Ja, genau. Also wenn ich anschaue, also alle diese Aufnahmen haben eine Geschichte. Es ist nicht nur das Konzert, die Künstler, die Künstlerinnen, die hier aufgetreten sind, weil es sind praktisch alle Weltberühmtheiten, sondern sie haben auch eine Aufnahmegeschichte, eine beinahe Löschgeschichte. Also es ist ein Wunder, dass zum Teil diese Aufnahmen alle noch hier sind, dann mussten sie, wie ich gesehen habe, den Raum mussten sie so klimatisieren, dass die Aufnahmen auch nicht kaputt gehen. Ich habe gesehen, dass sie, glaube ich, bis zur Library von Congress gegangen sind in Washington, um zu schauen, wie warm oder kalt darf so ein Raum sein. Und jetzt, eigentlich jetzt, wo alle diese Künstler entweder alt oder bereits gestorben sind, jetzt kommen sie und sagen sie, jetzt wollen sie es digitalisieren. Wieso haben sie das nicht schon viel früher gemacht?
Also früher war eigentlich keine technische Mittel, um echt auf Computer zu bringen. Weil das ist Digitalisierung mit, also ein Weg, das auf große Server oder auf technische kenne ich mich nicht aus, aber Speicher und so weiter. Das gab nicht. Aber mit meinem Partner Thierry Amsalem haben wir gedacht, wir müssen wenigstens das alles aufbehalten, bis wir einen technischen Weg finden, um das für die nächsten Jahre oder nicht Jahre, also wahrscheinlich Jahrzehnte.
Für die nächsten Generationen
Nächste Generation. Und um das zu machen, müssen wir das sogenannte Bunker, wie Sie vorher gesagt haben, bauen und dann regelmäßig gucken, dass es keinen Schaden gibt. Sie erinnern sich, dass einmal beim SF in Zürich eine Inundation, Überschwemmung und ein Teil der Archive sind weggegangen. Da müssen wir also wirklich das. Und nur um das zu machen, haben wir mit Thierry die letzten 20 Jahre 100.000 Franken pro Jahr investiert, ohne zu digitalisieren. Nur um das so frisch und so Safety und die verschiedenen Versicherungen also zahlen zu können.
Es ist erdbebensicher offenbar, brandsicher ist es, überschwemmungssicher nehme ich an und es ist richtig klimatisiert. Also da
Das hat natürlich viel Geld gekostet, also viel Geld für mein Partner und ich, weil wir waren das damals privat gemacht, das hat dann das Jazzfestival gemacht. Und dann kamen alle die technische Möglichkeit, das zu digitalisierung zu machen. Und dann sind wir zum EPFL, zum Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne. Und dort, die haben gesagt, gut, wenn wir das Geld finden, wir die EPFL das koordinieren und die verschiedenen neuesten Wege uns freigeben. Aber wir müssen zuerst 5 Millionen finden.
Microsoft kam doch und hat Ihnen mal 50 Millionen für das Ganze.
Ja, aber das interessiert mich nicht, weil ich dachte nicht mal, dass ich bin ja vielleicht nicht 50 Millionen wert, aber mein Leben ist natürlich auch und die Zukunft sehr wichtig. Und ich wollte nicht, dass Microsoft mit dem Geld vielleicht nur ganz kleine Ausschnitt für die Programme, wo die haben. Das war für mich einfach.
Ach, Sie wollten Ihr Leben nicht verkaufen? So.
Dann wäre nie nicht mehr da zu sehen und die vielleicht zukünftige Möglichkeit, das echt in ein Format, also DVD und jetzt kommen natürlich auch High Definition. Ich habe da die zwei Bücher da, sind die High Definition Aufnahme, die wir haben, 1200 Stunden. Das ist die größte High Definition Sammlung, wo überhaupt gibt, vor Live-Konzert. Und was ich dazu habe auf diese zwei Bücher mit allen Namen und Stücke und bla bla bla, ich habe alle Rechte für die Schweiz, für das Schweizer Fernsehen.
Also das heißt, wenn das digitalisiert wird, dann können wir eigentlich in der Schweiz, können wir damit rechnen, dass wir alle...
Nur die Schweiz.
Nur die Schweiz, genau.
Eben. Also ich hoffe, dass jetzt durch diese Sendung beim SF einmal sagen, oh, das wird unwahrscheinlich, wir könnten fast einen Kanal machen. Und die ganze Geschichte von Montreux und von allerlei von Musik, von Blues auf Rock, auf Spanien und Südamerika und weiß noch was machen.
Also das könnte man auf jeden Fall mit Ihrem Archiv, also für die Schweiz einmal. Ich möchte noch einmal zurückgehen zur Finanzierung. Es war dann schlussendlich, es war nicht Microsoft, es war eine Uhrenfirma. Eine Wattländer Uhrenfirma, die dann jetzt bereit ist, offenbar das Archiv so zu retten.
Das hat angefangen eigentlich mit einer Dame, Teresa Rich aus Australien, die wollte in der Schweiz leben mit ihren zwei Kindern. Und wenn Leute außerhalb von europäischen Ländern, also Union Europäen sind, die müssen irgendwie ein große Weg, eine Donation zu machen. Wie sagt man Donation?
Eine Schenkung oder eine?
Eine Schenkung, ja. Und diese Dame hat uns den ersten Million gegeben. Und diese Million hat uns die Möglichkeit gegeben, die allerersten Aufnahme, die wirklich am Ende, würde ich sagen, des Lebens der Bände war, zu retten. Und dann müssen wir an anderes Geld zu finden. Und dann kam Audemars Piguet, der berühmteste und älteste Uhrfabrik der Welt, war auch damals mit Alenghi.
Genau.
Und die haben gesagt, wir sind jetzt bereit, das Projekt zu unterstützen, ohne zurück irgendeine Werbung, dass es geschrieben ist, danke Audemars Piguet. Einfach eine Donation, also eine
Schenkung.
Ja, eine Schenkung. Die haben wir da und wir, bis jetzt hatten wir keinen Erfolg gehabt beim Fernsehen, beim Bund, beim Kanton, beim Gemeindemotor und so. Nein, was machen wir da mit diesem Video? Das hat doch keinen Wert. Und dann war ich sehr stolz, dass auf einmal eine Schweizer Firma, eine Uhrenfirma hat gesagt, wir müssen das retten.
Also Sie sagen, die Gemeinde oder andere Institutionen haben sich nicht dafür interessiert?
Nein, la Bibliothèque Nationale.
Was denken Sie darüber? Das ist das Montreux Jazz Festival.
Ja, aber auf die andere Seite habe ich durch die vielen Jahre vom Festival immer so viel wie möglich Freiheit gesucht, dass man nicht in eine offizielle oder politische Seite kommt, wo auf einmal kommt ein Mitglied von Gemeinde oder vom Kanton und sagt, das kann man nicht machen. Wer ist überhaupt Prinz? Der Prinz kann nicht in der Schweiz kommen. Und irgend so, weißt du, solche Sachen. Diese Freiheit war für mich immer sehr wichtig.
Jetzt wird das digitalisiert, also das scheint jetzt zu klappen. Claude Nobs, was schwebt Ihnen vor, wie möchten Sie das teilen? Weil es gibt ja, Sie haben gesagt, die Rechte für die Schweiz, aber reden Sie, Sie kennen ja all diese Künstler auch persönlich und diejenigen, die auch noch leben. Ich meine, können Sie sie überhaupt überzeugen, die Rechte Ihnen ganz zu geben oder wollen Sie selbst die Rechte?
Also die Rechte für die Schweiz, außer diese 1200 Shows von Montreux auf High Definition, wir haben schon damals verschiedene Rechte mit den Künstlern, entweder 40 Minuten oder 50 Minuten für die Schweiz, ohne Grenze. Das heißt, das konnte in 10 Jahren noch gebraucht sein. Aber diese Rechte gehören Montreux Sound, nicht Schweizer Fernsehen. Und da muss man natürlich irgendwie eine Entschädigung finden. Wenn man etwas haben will, wo man keine Rechte hat, dann muss man natürlich mit dem Künstler, für die, zum Beispiel für die DVD, wo schon auf den Markt gekommen sind, sind ungefähr 100 DVD raus jetzt. Da muss natürlich die Hersteller von DVD mit dem Künstler und mit auch die Leute, wo die Stück komponiert haben, einen Vertrag machen. Das ist klar. Das ist auch kompliziert. Aber seit vielen Jahren hatte ich einen anderen Traum gehabt, das ist Montreux Jazz Café zu machen. Und da war damals die große Zeit von Hard Rock Café, von Planet Hollywood. Und ich habe das geguckt und gesehen, dass das geht nicht, weil diese Café, die haben eine Dekoration und das bleibt ewig das Gleiche. Und dachte, ja, wenn ich ein Café hätte, Montreux Jazz Café, konnte ich wenigstens dort Video zeigen.
Genau, also man geht hinein und man schaut zum Beispiel schöne Aufnahmen von Konzerten, von vergangenen Konzerten vom Jazz Festival.
Und dann ist das rausgekommen, also gut, in der Stadt ist das schwierig, warum nicht Flughafen? Flughafen sind heutzutage für dich die langweiligste Platz der Welt, man muss warten und dann gibt es natürlich die allerlei gleiche Geschäfte und Klamotten da, wo man auf jedem Flughafen findet. Und dann haben wir angefangen in Genf ein Montreux Jazz Café zu machen, wo auch das Essen ist etwas schweizerisch orientiert und es gibt jeden Tag für Lunch und für Abendessen ein spezielles Video auf dem Menü. Und das ist sehr gut gelaufen und jetzt haben wir auch in Sydney am Flughafen Anfang dieses Jahres ein Café eröffnet. Dann kommt jetzt am Flughafen Zürich nächstes Jahr. Es wird auch in New York sein, am Swiss Terminal. Und es ist vorgesehen, 40 solche Cafés in den nächsten 10 Jahren aufzumachen. Das ist also jetzt ein Weg, die Geschichte von Montreux, der Name Montreux und natürlich auch Kanton Waadt und die Schweiz ist dabei verbunden, das ganze Jahr zu zeigen. Jetzt bin ich in der Café, da laufen Tausende von Leuten durch das ganze Jahr, die gucken vielleicht an 3 Minuten, aber das ist schon, pump, steht Montreux Jazz Festival.
Also ein bisschen Kommerzialisierung, aber die Idee, dass man jetzt Ihr ganzes Archiv, ich denke, jemand, der sehr Musik interessiert wäre, würde gerne ein Jahr Freizeit nehmen, und bei Ihnen mal alle Bänder anschauen, die hier sind. Ich weiß gar nicht, ob man das in einem Jahr, das sind gut 5000 Stunden wahrscheinlich, mehr als ein Jahr würde man dazu gebrauchen. Aber die Illusion, dass man, wenn alles einmal digitalisiert ist, dass wir alle das sehen können, sei es auf Internet oder jederzeit downloadbar oder käuflich, das ist nicht
möglich. Also das kommt jetzt langsam. Ich sage langsam, weil wir müssen zuerst diese 5000 Stunden digitalisieren. Das ist alles in real time. Kann man nicht eine alte Sendung sagen, und bumm, 3 Minuten habe eine Stunde über das Realtime, das heißt die 5000 Stunden mit das ganze Audiogeschichte, das braucht 15.000 Stunden. Also es kommt auf einmal etwas wirklich riesig. Und
damit haben Sie erst vor einem Jahr eigentlich angefangen, wenn ich richtig informiert bin. Also das dauert noch ein paar Jahre, bis es überhaupt digitalisiert ist.
Jedes Jahr müssen wir auch die Aufnahmen, die gemacht sind in Montreux, die sind auf digital Tape aufgenommen. Aber dann muss man trotzdem nachher noch das auf einen Computer überspielen. Und dann haben wir mit der EPFL, Eidgenössische Technische Hochschule von Lausanne, ein Projekt, das diese ganze 5000 Stunden auf einem Computer sind in Lausanne und dort wird für die Stunden, die können kommen und speichern Miles Davis 1972, dieses Stück, bumm, Knopf drücken und kommt das auf dem Bildschirm. Und natürlich ist die Idee, das weiterzubringen auf Internet, Downloading free oder Downloading zahlen. Das sind alle die Sachen, die möglich sind. Vor einem Monat habe ich die Leute von Intel, die riesige Mittel haben, und die sind auf die Idee gekommen, durch Internet und andere Mittel, das besonders nicht nur für Musik, aber für Erziehung, also für Dokumentation, weil das ist eigentlich im Ganzen die größte Videogeschichte der ganzen Welt, also auf diese Art von Musik auf jeden Fall.
Und es ist Ihr Nachlass eigentlich an die Welt. Also ich meine eigentlich, wenn ich sage, man möchte hier gerne all das schauen, eigentlich bringen Sie jetzt das, was im Bunker ist, doch raus, soweit das geht.
Ja, und was natürlich sehr wichtig war, was Sie gesehen haben im Bunker, ist im Moment die einzige Master. Es gibt keine Kopie. Also wenn etwas passiert dort, dann ist alles fertig.
Aber Sie lassen diese Bänder abholen mit Lastwagen. Haben Sie nie Angst, wenn so einer von Ihrem Chalet wegfährt, dass Sie dieses Band nie wieder hören, nie wieder sehen?
Nein, also die Lastwagen sind natürlich air-conditioned. Die sind GPS verbunden, man weiß immer, wo der Lastwagen geht. Und wir arbeiten mit einer Firma in Paris, wo auch für SF arbeitet und für viele Fernsehsender der Welt, wo versuchen, diese historische Aufnahme zu retten.
Gurt Nobs, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte, danke.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.